85% der Waldbrände in Deutschland sind auf menschliche Aktivitäten zurück. Und genau diese wollen wir verhindern.
Herzlich willkommen beim Digital Connected Business Podcast mit Christian Kösling.
Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Digital Connected Business, dem Podcast für digitale Innovation und vernetzte Geschäftsmodelle. Mein Name ist Christian Kösling und heute sprechen wir über ein hochaktuelles Thema. Wie kann Technologie dabei helfen, Naturkatastrophen wie Waldbrände frühzeitig zu erkennen und zu verhindern? Dazu habe ich einen spannenden Gast eingeladen, Carsten Brinkschulte, CEO von Dryad Networks. Willkommen, Carsten.
Ja, hallo, vielen Dank.
Carsten, bevor wir in die Details einsteigen, erzähl uns doch bitte kurz, was Dryad genau macht und wie ihr euch von anderen Lösungen zur Brandfrüherkennung unterscheidet.
Ja, also Dryad sagt über uns selber, wir sind sowas wie die Vodafone des Waldes. Wir bauen Netzwerkinfrastruktur in bewaldeten Gebieten, wo in der Regel keine gute Netzabdeckung existiert, auch Vodafone oder andere nicht, weil es einfach riesige Gebiete, wo es kommerziell wenig Sinn macht, 4G oder 5G-Netze zu bauen. Und wenn diese Netze dann etabliert sind, dann bringen wir eben Anwendungen in diese Netze im Wald. Und eine der plakativsten Anwendungen, mit der wir jetzt gestartet sind, ist eben Waldbrandfrüherkennung oder wir sagen Ultrafrüherkennung. Das heißt, wir wollen mit Hilfe von IoT-Sensoren Waldbrände erkennen, bereits während der frühen Phase, während der Entstehungsphase, der sogenannten Schwelbrandphase eines Waldbrandes. Wenn also zum Beispiel jemand eine Zigarette fallen lässt, gibt es erstmal einen kleinen Schwelbrand, der kann 2-3 Stunden vor sich hin schwelen, bevor es dann letztendlich eine offene Flamme gibt und dann der Brand seinen Lauf nimmt und letztendlich eventuell in einer dieser Megakatastrophen endet, die wir jetzt leider öfter im Fernsehen sehen. Und wir wollen halt diese Katastrophen verhindern, indem wir Waldbrände so frühzeitig erkennen, dass sie noch einfach zu löschen sind mit einfachen Mitteln, also während sie noch eben klein sind und nicht erst dann bekämpft werden, wenn sie bereits mal Risiken angenommen haben. Und diese Ultrafrüherkennung, die realisieren wir mit Gassensoren. Das heißt, wir haben solarbetriebene Gassensoren, die mit AI riechen können. Das ist sowas wie eine elektronische Nase, kann man sich vorstellen. Und die wird im Wald selbst verbaut, also in den Bäumen angebracht und wacht sozusagen die Luftqualität. Und wenn es da starke Schwankungen gibt in der Luftqualität, dann wird mit Hilfe von künstlicher Intelligenz erkannt, ob es sich hier um einen Waldbrand handelt oder vielleicht nur um Dieselfahrzeug, was da gerade ein bisschen stinkt. Und wenn wir dann einen Waldbrand erkannt haben, dann senden wir eine Alarmmeldung aus mit der genauen Geokoordinate des Sensors, der den Brand erkannt hat, und ermöglichen der Feuerwehr so, tatsächlich in den ersten 20-30 Minuten während der Entstehung eines Waldbrandes bereits zu reagieren und den Brand einfach schlichtweg zu löschen, sodass es gar nicht erst zu diesen Katastrophen kommt, die wir im Moment
haben. Okay, ja, sehr cool. Du sagtest gerade solarbetrieben. Ergänzend mit einer Batterie oder läuft das ohne Batterie?
Nee, Batterien haben wir bewusst in unserem gesamten System, also weder in den vermeschten Gateways, die wir haben für die Netzwerkinfrastruktur, noch im Sensor eingesetzt, weil Batterien, in der Regel der Lithium-Ionen-Batterien, auch in Brandgefahr darstellen. Und wäre ironisch, wenn man jetzt einen Brandbeschleuniger in den Wald bringt, wenn man eigentlich Brände verhindern möchte. Und Lithium-Ionen-Batterien, wenn die geknickt werden oder ein Loch bekommen, geschlagen werden, dann können sie eben auch einen Brand auslösen. Also nein, wir verwenden tatsächlich keine Batterien, wir verwenden zum Energiespeicher sogenannte Superkondensatoren. Das sind letztendlich Kondensatoren, die einen größeren Energieaufnahmekapazität haben als normale, aber nicht so viel wie eine Batterie. Und wir haben dann eine Solarzelle, die während des Tages diese Superkondensatoren auflädt und dann während des Nachtbetriebs wird die Energie aus diesen Kondensatoren genommen. Also im Prinzip sowas wie eine Batterie, aber eben keine Batterie.
Okay, also wenn jetzt zum Beispiel mal 3 Tage die Sonne nicht scheint, dann hält das durchaus da irgendwie so?
Naja, Solarzellen funktionieren auch bei Bewölkung, ja. Auch im Schatten, nur produzieren sie dann eben wesentlich weniger Energie. Also das war natürlich und ist auch eine sehr starke Herausforderung, eine Elektronik zu bauen und einen Sensor zu bauen oder auch Kommunikationsgateways zu bauen, die auch solarbetrieben sind, die mit sehr, sehr wenig Energie auskommen, um eben auch im Dezember, wo es wenig Licht gibt und dann noch an bewölkten Tagen immer noch funktionsfähig zu sein. Also wir schaffen das tatsächlich am 21. Dezember auch bei Bewölkung auf dieser solarzellenbasierten Basis Sensoren und Gateways zu betreiben.
Mensch, das klingt beeindruckend. Du hast IoT schon erwähnt von der Technologie. Wenn ich mir jetzt mal vorstelle, wie viele brauche ich denn von den Sensoren, Detektoren, die ich dann für einen gewissen Ort, sagen wir mal, ein Quadratkilometer?
Desto mehr, desto besser.
Okay.
Also diese Nasen, die sind, können so Brand erkennen, verlässlich über eine Distanz von etwa 200 Meter Entfernung. Also man muss sich das so vorstellen, wie wenn du dich selber in den Wald stellst, irgendwo im Wald grillt jemand, dann würdest du das ja auch riechen.
Ja, ja.
Aber auch nicht in 10 Kilometer Entfernung, sondern so immer in überschaubaren Grenzen. Genauso funktioniert dieser Sensor auch. Das ist eben eine elektronische Nase, die dann über 200 Meter, sagen wir maximal, einen kleinen Brand erkennen kann. Und es geht ja hier darum, dass wir Brände in der Entstehungsphase erkennen. Also nicht erst erkennen, wenn sie schon lichterloh in Flammen steht alles, dann ist es eh zu spät. Wir wollen also kleine Brände erkennen und die sehr frühzeitig. Und deswegen brauchen wir dann tatsächlich auch ziemlich viele dieser Sensoren, was dann dazu führt, dass man darauf aufpassen muss, dass die Sensoren nicht zu teuer werden. Also Geräte, wenn so ein Gerät 2.000-3.000 Euro kosten würde, dann wäre das wirtschaftlich nicht mehr realisierbar, in Massen solche Systeme auszubringen. Unsere Sensoren vertreiben wir aber für 90 Euro. Und damit kann man tatsächlich dann Tausende oder Zehntausende solcher Sensoren in den Wäldern ausbringen. Und dann ist unser System auch sehr effektiv.
Und durch die künstliche Intelligenz, also AI, brauchst du auch noch eine Plattform dahinter wahrscheinlich. Ne? Also wenn ich jetzt irgendwo meinen Forst hätte und sage, ich möchte eure Lösung haben, brauche ich einmal die Sensoren und wahrscheinlich auch noch das Abo-Modell dahinter?
Also die Dryad Silvernet heißt das System. Silvernet kommt vom lateinischen Forst und Net ist eben das Netzwerk. Die Silvernet-Sensoren und die Gateways, die werden im Wald verbaut, damit eben erkannt wird. Und natürlich haben wir auch noch eine Cloud-Plattform, die dient zum Device-Management, Firmware-Updates machen wir darüber und natürlich senden wir auch Alarme aus über diese Plattform. Es sind drei Komponenten: Sensoren, Netzwerkinfrastruktur und Cloud-Plattform. Die AI allerdings, die betreiben wir dezentralisiert und distribuiert im Sensor selbst, also sogenanntes Edge-Computing dort zum Einsatz. Das ist zwingend notwendig, weil die Datenmengen, die da verarbeitet werden müssen, die können wir nicht über unser sehr schmalbandiges Netzwerk in die Cloud übertragen. Dazu haben wir nicht genug Bandbreite im Netz. Also das gesamte Silvernet hat einen maximalen Durchsatz von 50 Kilobit pro Sekunde. Wer sich ein bisschen technisch auskennt, weiß, dass es nicht ausreicht, um Videos oder Audios zu übertragen. Und auch diese Gassensoren erzeugen sehr viele Daten. Die werden im Sensor selber verarbeitet.
Wie unterscheidet sich das oder kann man das ergänzend betrachten mit, wenn man jetzt zum Beispiel kameragesteuerte oder satellitengesteuerte Branddetektoren nutzen kann?
Ja, ich meine, es gibt auch andere Methoden, Brände zu erkennen. Eben, das ist jetzt schon angesprochen, über Kameras oder Satelliten. Die haben alle ihre Vor- und Nachteile. Also jede technische Lösung hat immer Vor- und Nachteile, einen guten Ansatz und aber auch Nachteile in dem technologischen Ansatz. Und wenn ich jetzt unsere Sensoren mal vergleiche mit Kameras oder Satelliten, dann liegt der Vorteil der Sensoren in dieser, wie wir das nennen, Ultrafrüherkennung. Also innerhalb von Minuten, nachdem jemand eine Zigarette fallen lassen hat, können wir dann tatsächlich im besten Fall schon alarmieren. Das kann eine Kamera oder ein Einsatz leisten. Wir sind ja auch unter den Baumkronen, im Wald selbst. Kameras schauen über die Baumwipfel hinweg und sehen natürlich Brände erst dann, wenn die Rauchfahne schon so groß ist, dass man sie über 10 Kilometer weit Entfernung erkennen kann. Satelliten sind noch weiter weg. Die besten Satelliten sind immer noch 600 Kilometer von der Oberfläche entfernt. Das sind nicht geostationäre Satelliten. Andere Satelliten sind geostationär, die sind dann 32.000 Kilometer von der Erdoberfläche entfernt. Da kannst du dir vorstellen, dass die Auflösung nicht mehr so toll ist. Das heißt also, Brände, die über Satelliten erkannt werden, die sind in der Regel schon 2-3 Stunden alt. Und nach 3 Stunden Waldbrand hat man schon ziemlich viel zu bekämpfen. Und unser Ziel ist eben nochmal diese Ultrafrüherkennung.
Ja.
Satelliten sind super, um die Ausbreitung eines Waldbrands zu erkennen und zum Beispiel Evakuierungsmaßnahmen zu koordinieren oder großflächige Response zu koordinieren, Flugzeuge und anderes Großgerät, was dann zum Einsatz kommt. Dafür sind die unersetzlich. Und Kameras sind irgendwo dazwischen. Die können Brände erkennen, aber eben erst nach ein paar Stunden, nicht nach ein paar Minuten. Wir sind im Minutenbereich. Andererseits, muss man auch sagen, hat unser Ansatz den Nachteil, dass man ziemlich viele Sensoren braucht. Ich kann jetzt also nicht den gesamten Wald in Deutschland, jeden Hektar einen Sensor reinstecken. In Deutschland haben wir 11 Millionen Hektar Wald. Das heißt, theoretisch müsste ich jetzt 11 Millionen Sensoren hier verbauen. Das ginge zwar theoretisch, aber ist eben dann doch eine ganze Menge Holz. Wir sehen allerdings den Fokus in der Ultrafrüherkennung, in der Erkennung von menschengemachten Waldbränden. Das heißt also technische Fehler, Brandstiftung, was eine der größten Brandquellen immer noch ist, oder eben fahrlässiges Verhalten, wie im Sommer im Wald grillen oder Zigaretten fallen lassen, das eben für einen Großteil der Brände verantwortlich ist. Also brauchen wir unsere Sensoren nur dort auszubringen, wo Menschen im Wald sind. Denn in den ganz natürlichen Gebieten, wo nur Tiere sind, da gibt es eigentlich in der Regel auch wenig Brände, sehr wenig. 85% der Waldbrände in Deutschland sind auf menschliches Aktivitäten zurückzuführen. Und genau diese wollen wir verhindern, diese 85%. Was dann wiederum bedeutet, wir brauchen nicht 11 Millionen Sensoren für Deutschland. Wenn wir ganz Deutschland abdecken würden, bräuchten wir vielleicht 1 Million Sensoren.
Ich meine, du hast das ja selber in den Medien gesehen, so in L.A., wo dann gerade jetzt hier die Brände dann gelodert sind. Hast du da wahrscheinlich im Fernsehen, hast du das gesehen und dachtest, Scheibenkleister, ich hätte am liebsten jetzt da irgendwie vorher schon die ganzen Lösungen dahin verkauft. Ne?
Ja, ich glaube, ehrlich gesagt, also L.A. war ein ganz extremer Fall. Ich glaube, da hätte keine Technologie der Welt das tatsächlich verhindern können. Dort hatten wir extreme Trockenheit, gepaart mit sehr, sehr starken Winden. Und das bedeutet eine Ausbreitungsgeschwindigkeit der Brände innerhalb von Minuten in Großbrände. Und da hilft letztendlich dann auch ein Sensor nicht mehr, den würden wir natürlich schnell erkennen. Aber letztendlich den Brand dann noch zu stoppen, wäre auch mit unserer Technologie sehr schwer. Ich habe in L.A. vor kurzem, letzten Monat, mit einem Fire Chief gesprochen und der sagte, wisst ihr, selbst wenn wir in jeder Auffahrt in L.A., in jedem Garten einen Firetruck gehabt hätten wir das nicht verhindern können. Ja, also diese Brandwalze, die da in extremer Geschwindigkeit sich ausgebreitet hat, das kann man nicht mehr stoppen. Da ist egal, welche Technologie drauf geworfen wird, ist auch egal, wie viele Flugzeuge oder Firetrucks man da hat. Letztendlich brennt es eben durch. Man kann höchstens so Feuerschneisen schlagen und letztendlich aber auch hoffen, dass es irgendwann mal regnet. Weil das ist nämlich das, was wie die meisten Brände letztendlich gelöscht werden.
Ja, ja. Ich meine, wir brauchen gar nicht so weit gehen. Wenn du hier mal im Harz zum Beispiel schaust, ich mir das selber anschaue, das ist ja staubtrocken. Ja, ich hätte echt Angst vor einem Feuer und da müsste doch eigentlich Landesforsten jetzt beigehen oder wer auch immer dafür verantwortlich ist und sagen, komm, ist zwar viel, na, was hat so der Harz? Ich meine, da musst du vielleicht in dann, wie viel brauchst du da? Darfst du da
bestimmt? Ein paar hunderttausend Sensoren würden 100.000? Ausreichen. Würden ausreichen für den Harz,
ja. Guck mal, das wäre eigentlich ja gefundenes, ja.
Ist ja auch, wir haben auch Gespräche im Harz. Es gibt ja sogar auch ein System, was im Harz zum Einsatz gekommen ist. Jetzt nicht unseres, auch ein sensorbasiertes System. Es hat leider nicht so gut funktioniert bei den letzten Bränden. Der Punkt ist halt der, es gibt verschiedene Ansätze und unser System, glauben wir natürlich, ist das Beste. Kein Wunder. Aber unser System ist insofern einzigartig, ist, dass wir sehr kostengünstig sind, was die Sensoren betrifft, und damit eine ganz hohe Ausbringungsdichte wirtschaftlich realisieren können. Und ein Sensorsystem funktioniert eigentlich nur dann, wenn man ganz, ganz viele davon hat, sonst funktioniert das Konzept einfach nicht. Und da sind wir tatsächlich die Einzigen, die das so machen. Die anderen Hersteller, es gibt da so 2, 3 Mitbewerber, die gehen eher den Weg, sehr teure, sehr gute Sensoren zu bauen, die aber dann ein paar tausend Euro kosten. Und was bedeutet, dass man natürlich jetzt nicht alle 100 Meter so einen Sensor aufstellen kann. Und damit wird das System eigentlich ad absurdum geführt. In Brandenburg zum Einsatz kommende Technologie ist kamerabasiert. Die ist auch ganz gut, die funktioniert auch zuverlässig. Allerdings ist sie, es gibt hier so 70, ich glaube 71 Kameratürme in Brandenburg, die Forstüberwachung durchführen. Aber die ist eben, die kann natürlich nicht sehen, was unter den Baumkronen passiert. Das heißt, da kann, wenn es ungünstig sich entwickelt, der Brand schon recht weit fortgeschritten sein und eben so weit fortgeschritten sein, dass eventuell so ein Brand nicht mehr so mit einfachen Mitteln zu löschen ist. Und eigentlich sehen wir uns als Ergänzung zu diesen Kamerasystemen, die ja schon im Einsatz sind. Und ja, der Harz wäre ein tolles Thema. Und du hast recht, die Brandgefahr ist dramatisch im Harz.
Allein schon da hier die Harzbahn zum Beispiel, ja, die da immer
Brockenbahn, noch,
ne? Brockenbahn, wenn, ne, die sprüht ja auch Funken ohne Ende. Da würde ich ja zumindest, ich weiß ja nicht, wie da die Verantwortlichkeiten geklärt sind, aber mit denen mal zu sprechen oder dann wirklich mit Landesforsten, ne, wenn die dafür.
Sind wir in Gesprächen, ja. Und wir haben auch, wir arbeiten hier in Deutschland für den Vertrieb mit Bosch zusammen, die unser Generalvertreter sind sozusagen. Mit Vodafone übrigens arbeiten wir in Spanien. Da ist Vodafone unser Distributor für unsere Technologie und wird auch mittlerweile schon in 5 Installationen eingesetzt, über Vodafone verkauft an die Endkunden. Das sind dann die Municipalities, die lokalen Behörden, die Systeme von Vodafone gekauft haben. Also da sind wir schon in Gesprächen, aber wir sind eben nicht nur in Deutschland aktiv, auch wenn ich Deutschland natürlich wichtig finde, sondern wir sind weltweit tätig. Ja, wir haben mittlerweile 50 Kunden, sehr viele in Griechenland, Spanien, Portugal, aber auch in Kalifornien haben wir eine Installation in den Redwoods mit Cal Fire. Wir haben auch in Kanada Installationen mit einem Bahntrassenbetreiber. Du das jetzt mit der Brockenbahn angesprochen hast, die haben dasselbe Problem da. Und wir sind sehr stark in Asien, in Thailand, Indonesien und haben jetzt gerade auch eine Subsidiary in Australien eröffnet.
Ich war der Meinung, ich habe eure Lösung auch mal gesehen beim Mobile World Congress, der jetzt gerade wieder zu Ende gegangen ist. Genau. Aber ihr wart ja auch mal beim letzten oder vorletzten Mal im Bestandteil, natürlich Vodafone Spanien ist immer der Hausherr, ne, die dann da auch da eure Lösung präsentiert haben und haben gezeigt.
Ja, weil wie gesagt, Vodafone Spanien vertreibt eben unsere Lösungen und das eigentlich auch relativ erfolgreich schon. Und dieses Jahr waren wir wieder auf dem Mobile World Congress und haben tatsächlich den Glomo Award gewonnen für Sustainable IoT.
Oh, herzlichen Glückwunsch.
Danke.
Das ist ja super. Ja, da müssen wir unbedingt die anderen Länder auch noch, ne? Also ich finde es wirklich, wir könnten da stundenlang drüber sprechen, aber damit wir uns noch mal ein bisschen aufwärmen, würde ich ganz gerne auch noch mal ganz kurz so eine kleine Quickfire-Round einschieben, wenn das okay ist, Carsten.
Klar.
Ich stelle dir ein paar Fragen und du antwortest ganz spontan und kurze, prägnante Antworten.
Okay, ich werde mich bemühen, kurz zu sein, ja.
So, Frühaufsteher oder Nachteule?
Frühaufsteher.
Lieblingsort in der Natur?
Der Wald.
Was hätte man anderes erwartet, ne?
Genau, ist einfach, ja.
Welches Gadget hast du immer dabei?
Ja, ist ganz primitiv, ehrlich gesagt. Gadget, Smartphone, Smartwatch.
Ja, ja. Und läuft da auch da eigentlich, läuft da auch eine Applikation von, wo man Dryad vielleicht auch da so als Alarmierung?
Klar, wir machen die Alarmierung über eine mobile Applikation.
Welches Buch oder Podcast hat dich zuletzt inspiriert?
Es gibt einen, Yilmaz Hazari, ich kriege den Namen gerade nicht zusammen, der hat Homo Deus, heißt es, glaube ich, das Buch, was ich da gelesen habe. Das ist eigentlich ziemlich tief philosophische Analyse der menschlichen Entwicklung.
War nicht so ein Marienkäfer auch auf dem Cover oder so? Genau, ne? Irgendwie, ja, habe ich auch. Sehr cool. Ja, nicht. Machen wir noch einen. Ein Satz, den du als Führungskraft oft sagst.
Cut the bullshit.
Sehr schön. Super. Gehen wir damit mal wieder zurück auf den eigentlichen Part. Ich finde das mal ganz inspirierend zu schauen, hey, wie tickt denn eigentlich die Persona dahinter? Na, als CEO, du hast natürlich auch deine Co-Founder, ist ja ein gesamtes Team. Wie viele Personen seid ihr jetzt mittlerweile?
Wir sind mittlerweile 50 an zwei Standorten in Berlin und in Eberswalde.
Und wie viele Dryad-Lösungen habt ihr jetzt schon gekannt? Darf man darüber sprechen, so von den KPIs?
Nee, also wir haben, wie viele wir verkauft haben? Oder? Ja, wir haben 50 Installationen weltweit. Letztes Jahr 20.000 Sensoren verkauft. Dieses Jahr ist unser Ziel, 130.000 Sensoren in die Wälder zu bringen.
Okay, ja, sehr cool. Und wahrscheinlich immer die gleiche Frage, die du immer gestellt bekommst. So richtig, aber so eine bis auf so eine Testphase, habt ihr schon mal so einen Brand irgendwo erkannt? Wurde das jetzt vor kurzem oder so? Oder ist das noch zum Glück halt noch nicht passiert?
Doch, ist schon. Wir haben also zwei Brände tatsächlich erkannt. Einen im Libanon, da ist eine Installation da in der Nähe von einer Siedlung. Da hat dann ein Bauer während der Trockenphase seine Reben verbrannt, was er nicht durfte. Und wir haben das erkannt. Und damit kann man sagen, eigentlich vielleicht ein Waldbrand verhindert. Dann war vor zwei Wochen, haben wir eine große Installation in Thailand, in der Chiang Mai-Provinz, in den Nationalparks dort, weil die Regierung 50.000 Sensoren abnehmen will dieses Jahr. Und da mussten wir natürlich beweisen, dass das System auch funktioniert. Und die haben unsere Silvernet-Sensoren dort installiert und dann einen sogenannten kontrollierten Waldbrand durchgeführt, um unser System zu testen unter Realbedingungen, nicht nur im Labor. Da wurden dann 3 Hektar Wald abgebrannt, der Waldboden sozusagen, nicht der Wald selbst. Sensoren haben hervorragend funktioniert. Nach 6 bzw. 7 Minuten wurde der Waldbrand erkannt. Lief auch alles gut. Am nächsten Tag hat dann einer unserer Sensoren wieder angeschlagen. Und da hieß es erst, ey Mensch, da habt ihr ein False Positive gehabt, was man eigentlich nicht haben will. Und ich habe dann darauf gedrängt, nee, lass uns doch mal gucken, was denn da los ist. Und wir sind dann nochmal durch den Wald getigert, 2 Stunden lang durch den Dschungel und sind zu den Sensoren hingegangen. Und da hat tatsächlich ein toter Baum, Feuer gefangen am Tag vorher und war morgens immer noch am Schwelen. Und dann gab es ein bisschen Wind und es hat sich sozusagen wieder aufgefeuert und unser Sensor hat das erkannt. Und damit kann man auch sagen, eigentlich eine Ausbreitung eines Waldbrandes verhindert und auch bewiesen gleichzeitig, dass unsere Sensoren Brände erkennen können während der Schwelbrandphase, also ohne dass überhaupt ein Feuer da war. Das ist eine sehr große Gefahr bei Waldbränden, wenn die gelöscht wurden, gehen alle Feuerwehrleute nach Hause und 2-3 Tage später fängt es wieder an zu brennen. Das passiert ständig. Und genau solche Situationen haben wir erkannt und verhindert.
Du hast ja auch bereits mehrere Unternehmen gegründet. Carsten, was war dein größter persönlicher Wachstumsmoment als Unternehmer?
Puh, ja, also Dryad ist jetzt mein 4. Startup. Genau, und ich war 12 Jahre in London, habe dort eine Public Company geleitet. Da haben wir 4 Akquisitionen durchgeführt und waren dann mal irgendwann 280 Mitarbeiter. Das war schon ein größerer Ritt, als wir das jetzt sind. Und eine Public Company zu leiten, so auf dem Stock Exchange, war auch schon was anderes. Jetzt ist es ja doch recht gemütlich noch mit 50 Leuten. Aber ich sehe schon, wie die Explosion jetzt passieren wird über die nächsten 3-4 Jahre.
Klimawandel ist auch, ne? Muss man dann da.
Wegen des Klimawandels, ja. Es ist tatsächlich so, dass die Dürren zunehmen weltweit, nicht nur in Brandenburg. Und durch diese zunehmenden Dürren die Brandgefahr dramatisch steigt. Und gleichzeitig ist es ja so, dass Waldbrände 6-8 Milliarden Tonnen CO2-Ausstoß verursachen. Das ist also ungefähr 20% des gesamten CO2-Ausstoßes weltweit und damit auch den Klimawandel wiederum befeuern. Also einerseits die Brandgefahr steigt und insbesondere die destruktiven Großbrände steigen und gleichzeitig feuert das wiederum den Klimawandel an. Das ist ein selbstverstärkendes System leider.
Und Carsten, wenn man jetzt so die Lösung hat, habt ihr auch aktuell mal drüber nachgedacht, das Thema so dahingehend zu skalieren, wo man sagt, wir gehen in den Bereich, wo wir zum Beispiel Naturkatastrophen wie Hochwasser oder gibt es da noch Themen, worüber du plaudern kannst?
Ach ja, also wir sagen ja, wir sind connecting the natural world. Das ist unsere Tagline. Wir wollen eben die Vodafone des Waldes sein. Und Vodafone macht ja auch nicht nur Sprache und Text, sondern viele andere Dinge auch. Und genauso wird die Dryad auch mehr machen als nur Waldbrand. Waldbrand ist halt eine sehr plakative Anwendung, sehr wertvolle Anwendung. Wir werden aber und arbeiten bereits an einer Serie von Sensoren, die dem Umweltschutz dienen. Also da geht es zum Beispiel um Gunshot Detection oder Chainsaw Detection, um illegale Abholzung und Wilderei zu erkennen und zu verhindern letztendlich auch, also auch dem Naturschutz zu dienen. Fluterkennung ist etwas, was in den Wäldern jetzt nicht so das größte Thema ist. Wir fokussieren eben den Wald. Im Wald gibt es aber außer den Waldbränden auch noch andere Dinge, Bodenfeuchtemessung, beispielsweise Wachstumsmessung, gerade im Bereich CO2-Zertifikate. Da geht es darum, zum Beispiel zu messen, wie viel CO2 wurde durch einen Baum oder durch einen Wald gebunden, um damit dann CO2-Zertifikate zu berechnen. Da gibt es viele, viele Möglichkeiten, die man mit IoT realisieren kann, solange man oder erst wenn man ein Netz im Wald hat. Und wir bauen die Netze und die Anwendungen. Und dann gibt es noch eine ganz große Sache, das kann ich jetzt ein bisschen, wo wir über die reine Sensorik hinausgehen werden. Also unsere Vision ist, einen Brand zu erkennen und zu löschen innerhalb von 10 Minuten. Das ist eigentlich die Vision, die wir haben bei Dryad. Erkennen tun wir den schon in unter 10 Minuten, so 5-6 Minuten nach Brandstart können wir detektieren. Aber wir arbeiten auch daran, den Brand dann zu löschen. Das heißt also konkret drohnenbasierte Systeme, an denen wir arbeiten und die wir jetzt Ende März auch vorstellen werden.
Ah, oh, sehr cool. Das wären dann halt Feuerwehren, die damit halt auch dann direkt, ne, das wäre dann eure Zielgruppe, die man sagt, hey, die werden damit ausgestattet und genau. Müssen damit auch.
Also die Vision ist wirklich, ist eine Vision, das wird auch noch ein paar Jahre dauern, aber die Vision ist, wenn man die Dryad-Systeme in Wäldern installiert, dann war es das mit Waldbränden. Da wollen wir hin.
Und sag mal, auf europäischer Ebene, gibt es da eigentlich solche Behörden, mit denen ihr zusammenarbeitet? Wildfire, Wildlife? Themen gibt es ja bestimmt auch, die euch da supporten oder ist das eher auf Landesebene?
Nee, das gibt das European Forest Institute, EFI, mit dem arbeiten wir zusammen, die eben sehr stark auch brandbezogene Themen eben haben, weil es immer stärker wird. Sie gehen ein bisschen weiter, nicht nur um Waldbrand, sondern auch um andere Systeme, aber die sind zum Beispiel ein starker Promoter von Prescribed Burnings, also kontrollierten Waldbränden, um die Waldbrandgefahr letztendlich zu reduzieren. Und da spielen wir eben mit der Früherkennung natürlich auch eine Rolle. Ja, wir arbeiten auf europäischer Ebene mit Instituten zusammen.
Wenn man jetzt mal überlegt als Startup, welche 3 Eigenschaften machen aus deiner Sicht einen erfolgreichen Gründer aus?
Krisenfestigkeit. Insbesondere, aber auch Einfühlsamkeit. Oder ist das falsch ausgedrückt, dass die Fähigkeit, sich einfühlen zu können, dass man also die Mitarbeiter nicht nur als Maschinen sieht, sondern als Menschen, wie sie wirklich sind. Und dann Sales. Du musst verkaufen können.
Ja, ja. Ja, das hatten wir vorhin schon mal, das ist ein guter Punkt. Ja, das ist halt, Vertrieb ist halt auch eine emotionale Sache.
Aber absolut.
Es ist ein People-Business und da muss man immer schon aktiv am Ball sein. Ja.
Ja. Krisenfeste Empathie mit einem Sales-Drang, das braucht der Gründer.
Gibt es einen Fehler, den du als junger Unternehmer mal gemacht hast und aus dem du enorm gelernt hast?
Man macht ständig Fehler, mindestens einen die Woche. Also lernen, weiß ich nicht, versucht man immer daraus. Ich letztendlich, ein Fehler, den man immer hat, ist, an die eigenen Businesspläne zu glauben. Ich glaube, Businesspläne sind da, Abschätzungen zu machen, aber nicht wirklich, um die Realität vorherzusagen. Und wenn man an seine eigenen Presseerklärungen und seine eigenen Businesspläne glaubt, wird man irgendwann ziemlich schnell feststellen, dass die Realität meistens anders ist. Und da muss man mit klarkommen.
Als Leader, was ist denn dein Leadership-Style?
Ich hoffe, dass es inklusiv ist und die Möglichkeiten gibt, den Mitarbeitern sich zu entfalten. Also ich glaube, ich bin kollaborativ, versuche das zumindest zu sein und nicht so autoritär. Das setzt aber auch voraus, dass die Leute, die mit mir arbeiten, Eigenverantwortung übernehmen. Ja? Also blöd ist halt, wenn du Menschen, den Mitarbeitern freien Raum gibst und sie eigentlich darauf warten, Anweisungen zu bekommen. Also ich erwarte schon, dass die Leute auch Eigeninitiative übernehmen und dann auch umsetzen und nicht darauf warten, dass ich ihnen sage, was zu tun ist.
Was ist das nächste Event, wo du vor Ort sein wirst? Gibt es da schon etwas, was du geplant hast, so als Keynote oder wo du als Aussteller dabei seid?
Ja, jetzt diese Woche auf der Hello Tomorrow in Paris. Das ist eine Startup-Investoren-Messe, wo über umweltbezogene Technologien gesprochen wird.
Okay, super. Und sowieso mit euch in Kontakt treten ist ja sowieso, ne? Die Internetseite ist dryad.net oder .com oder habt ihr alles gesichert?
Wir haben versucht, alles zu sichern, aber .net ist die Hauptdomain, ja. Dryad.net.
Und mit Social Media, sag mal, bei TikTok seid ihr da auch oder ist das so schon zu speziell?
Nee, also TikTok jetzt irgendwie nicht. Also wir sind schon stark auf LinkedIn fokussiert, weil wir eher B2B-orientiert sind. Und wir haben auch eine Facebook-Seite und auch auf dem ehemaligen Twitter jetzt X sind wir präsent. LinkedIn ist eigentlich unsere Hauptkommunikationsplattform.
Ja, ja. Instagram oder so ist aber nicht so, ne?
Haben wir nicht. Das ist halt sehr konsumerorientiert.
Richtig,
und
ja.
Auch wenn man sehr viel Sympathie auf der Konsumerebene für Produkte wie unseres bekommt, letztendlich gekauft wird auf der Behörden- oder auf der Business-Ebene. Ne? Unsere Endkunden sind entweder Municipalities, also Behörden letztendlich auf der föderalen Ebene oder auf der Landesebene. Dann haben wir Stromtrassenbetreiber, wir haben Bahntrassenbetreiber und wir haben auch die privaten Forstbetriebe. Das ist aber alles B2B oder B2G und nicht B2C.
Du arbeitest an hochmodernen IoT-Lösungen für den Umweltschutz. Wie bleibst du selbst up-to-date mit neuen Technologien und Entwicklungen?
Ja, also ich bin bestimmt pro Tag, sag mal, 2 bis 3 Stunden damit beschäftigt, zu schauen, was im Internet sich so tut, diverse News-Kanäle zu analysieren und gucken, was Konkurrenten oder andere innovative Firmen, von denen gibt es ja viele in dem Bereich, so tun, um zu gucken, ob wir weiterhin relevant bleiben oder wo wir uns weiterentwickeln sollen. Also ich verbringe einen signifikanten Teil meiner Zeit damit zu sehen, wie der Markt sich entwickelt, technologisch insbesondere.
Was glaubst du, wird in den nächsten 10 Jahren für Unternehmer und Führungskräfte am meisten verändern?
AI wird alles durchwirbeln. Also ja, also alles, was wir jetzt so kennen und gelernt haben in den letzten 20 Jahren, wird nicht mehr stimmen. Ganz einfach, weil die AI das alles verändert. Also viele Dinge werden nicht mehr notwendig sein. Mitarbeiter, die wir jetzt brauchen, braucht man eigentlich dann nicht mehr, weil sie eben automatisiert werden über AI und das wird in alle Lebensbereiche im Geschäft Einzug halten.
Und man darf es natürlich nicht als Angst sehen, ja, sondern als Ergänzung, ähnlich wie mit dem Internet damals, wo auch erst viele ganz viele Angst hatten, aber man darf sich nicht davor wegsperren, oder? Wie siehst
du? Man kann sich nicht davor wegsperren, weil es wird sowieso passieren. Angst kann man dafür schon haben, weil ich weiß nicht, wie unsere Gesellschaft damit klarkommen wird, wenn, sag mal, 2/3 der Arbeitsplätze nicht mehr benötigt werden. Das muss man erstmal gesellschaftlich verarbeiten.
So, rückblickend auf den, oder schauen wir mal in die Zukunft mit Carsten zusammen. Welchen Rat würdest du deinen 20-jährigen Ich geben?
Geschwindigkeit ist alles. Ich glaube, ich war immer zu gründlich und habe zu lange gebraucht, um Dinge zu tun. Und ich glaube, damit habe ich dann einige Möglichkeiten verpasst, weil ich zu lange gebraucht habe, um das Unternehmen zu entwickeln. Ich glaube, Geschwindigkeit ist absolut Priorität beim Aufbau eines Unternehmens.
Welcher Moment in deiner Karriere hat dich am meisten geprägt?
Der erste Unternehmensverkauf. das hat total geprägt.
Und so diesen Gründergeist, ja, ist das so, wenn ich jetzt mal überlege bei mir selber, wo ich immer sage, oh Mensch, jetzt ein Unternehmen zu gründen. Ich meine, ich hatte auch schon mal zwei Unternehmen gegründet, aber es ist immer so eine Barriere, ja, wo du sagst, oh, das ist, wenn ich jetzt irgendwie Einzelunternehmer oder eine UG, dann habe ich gleich die doppelte Buchführung. Ist das so, wo man sich selber mal einen Kick geben muss und sagen, komm, jetzt mach einfach mal und gründe, weil was hat man denn zu verlieren in Deutschland? Ja, das, oder siehst du das jetzt im Moment, wo man sagt, hey, man muss jetzt wieder so ein bisschen mit der neuen Politik so einen Aufschwung mit mehr Gründermentalität?
Also gründen ist das Beste, was man machen kann. Es hat natürlich auch ein Risiko und das ist in Deutschland immer verpönt. Ja, man will ja immer alles schön auf Sicherheit haben. Man muss natürlich Risikobereitschaft haben, um Unternehmensgründer zu sein, ganz klar. Aber dann muss man es auch tun. Ich bin da vielleicht nicht der Richtige, der darüber zu sprechen, weil ich habe immer Unternehmen gegründet. Mein erstes mit 19. Daher kann ich jetzt nicht sagen, ich kenne das nicht anders. Ich mache eigentlich immer Unternehmen. Ich glaube, ich hätte Schwierigkeiten umgekehrt. Ich bin eher der Gründer wirklich durch und durch.
Freigeist, so, ne? Wo du sagst, ich will mich selber entfalten.
Es geht nicht um die Entfaltung. Ich glaube einfach, ich finde einfach, die Möglichkeiten, wenn man gründet, sind so unglaublich groß. Und das Potenzial, etwas zu erreichen, viel, viel größer natürlich, wenn du alles unter in der Kontrolle hast, als wenn man sich irgendwo einordnen muss in ein größeres Ganzes, wo man ja auch sehr erfolgreich sein kann, aber natürlich immer in beschränkten Möglichkeiten. Ne?
Was motiviert dich, jeden Tag weiterzumachen?
Also bei Dryad definitiv der Umweltschutz. Ich bin da eingestiegen in die Idee Dryad, weil wir in 2018, da hatte ich gerade meine Firma verkauft, wahnsinnig viel Waldbrände hatten im Fernsehen und es gab dazu noch die Fridays for Future Bewegung, wo die Kinder auf die Straße gegangen sind und protestiert haben, meine Tochter auch. Und das hat so zusammen bei mir so einen Schalter umgelegt, wo ich gedacht habe, Mensch, was hast du eigentlich jetzt 30 Jahre gemacht? Viel Telekommunikation, viel Smartphones und alles ganz toll, aber wirklich bewegt, wirklich etwas bewirkt hast du nicht. Das ist eigentlich die Motivation bei Dryad, dass wenn wir erfolgreich werden, was wir so langsam sind, dann können wir auch wirklich was bewirken und nicht nur Geld machen.
Carsten, damit kommen wir auch schon zum Schluss. Wir hatten vorhin schon deine Internetseite mit erwähnt, ja. Dryad.net. Du bist bei LinkedIn natürlich auch. Ne? Wir werden deine Kontaktdaten dort auch mit in den Shownotes mit verlinken. Mhm. Da bleibt mir nur noch vielen Dank für das inspirierende Gespräch, lieber Carsten. Ich hoffe, wir konnten unseren Zuhörer zeigen, wie Technologie wirklich etwas verändern kann. Hoffe, dass wir so weiter in Kontakt bleiben und mal gucken, was dort noch passiert.
Ja, vielen Dank. Hat mich sehr gefreut, heute bei euch zu sein.
Und an alle Zuhörer, falls euch die Episode gefallen hat, abonniert unseren Podcast Digital Connected Business, teilt die Folge und bleibt dran für weitere spannende Themen rund um die digitale Transformation. Bis zum nächsten Mal.